Roboter, die menschenähnlich aussehen oder die menschliche Sprache und Bewegung imitieren. Ja, solche humanoiden Roboter, die sind uns im Kino ja schon vor gut 50 Jahren begegnet. C-3PO in einem Star Wars Film beispielsweise. Inzwischen finden sich solche Roboter tatsächlich auch in unserem Alltag. Das Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart, das hat sich jetzt in einer Studie mit dem Potenzial von solchen humanoiden Robotern befasst. Über die Studie sprechen wir gleich. Davor hat sich unser Reporter Christian Altmaier mal umgehört, wo solche Roboter schon zum Einsatz kommen.
Hallo, Ihre Bestellung ist da.
Gina ist die perfekte Kellnerin. Unermüdlich schleppt sie gleichzeitig 8 Teller durch das Restaurant eines Ferienparks in Leiven an der Mosel. Sie klagt nie über Rückenschmerzen oder unfreundliche Kunden. Und alles, was sie dafür verlangt, ist, dass ihr Chef, Sebastian Kie, ihr ab und zu über den Kopf streichelt.
Für diese 8 Gerichte müsste eine Servicekraft halt eben mindestens 3-mal laufen. Und das belastet dann natürlich auch, wenn wir abends mindestens 300 Gäste bei unserem Restaurant haben. Und dazu ist sozusagen unser Bellabot, die Gina, auch da, um halt unser Personal, unsere Servicekräfte auch zu unterstützen.
Inzwischen wissen auch die Kolleginnen und Kollegen den 1,20 Meter großen Roboter mit dem Katzengesicht zu schätzen.
Da war auch ein bisschen Skepsis am Anfang dahinter, aber wo sie dann wirklich gesehen haben, okay, dieser Roboter unterstützt mich. Ich denke, unsere Mitarbeiter haben schon mehr Bezug zu den Robotern.
Dankeschön, guten Appetit und auf Wiedersehen.
Hin und wieder beobachtet Sebastian Kie aber auch, wie seine Mitarbeitenden Gina über den Kopf streicheln. Eigentlich ein unlogisches Verhalten, denn der Roboter spürt ja nichts. Doch das sei typisch für den Umgang mit bestimmten technischen Geräten, sagt der Betriebswissenschaftler Jonas Osatnik von der Universität Trier.
Also wer schon mal ganz eilig was drucken wollte und der Drucker hat das nicht gemacht, der ist schnell dabei, dem Drucker böse Absicht zu unterstellen. Und vielleicht wird er auch verflucht oder angebettelt. Diese Interaktion mit Technologie, darauf hat uns die Evolution nicht vorbereitet.
Solch ein Verhalten konnte Jonas Osatnik kürzlich auch beim Umgang mit einem Service-Roboter nachweisen. Für eine Studie hat der Wissenschaftler seinen Roboter Pepper für 6 Wochen in der Mensa der Trierer Universität getestet.
Schön, dich zu sehen. Mein Name ist Pepper. Ich wurde entwickelt, um mit Menschen zu interagieren.
Und dabei hätten viele Servicekräfte eine emotionale Beziehung zu dem Roboter aufgebaut.
Das ist ein 1,20 Meter großer humanoider Roboter, der so ein bisschen dem Kindchenschema entspricht, also wie ein 8-9-jähriges Kind aussieht. Eine ältere Mitarbeiterin hat gesagt, der Roboter hat sie an ihren Enkel erinnert. Und damit natürlich direkt wieder positive Emotionen geweckt, die halt schon vorhanden waren.
Und sie war nicht die Einzige, die in Pepper mehr gesehen hat als einen gefühllosen Automaten.
Also was natürlich passiert ist, dass dem Roboter eigener Wille zugesprochen wird. Also der kommt bestimmt hierhin, um mich zu ersetzen. Er verfolgt bestimmt ein Eigeninteresse, wenn der hier ist. Das gibt es im Negativen natürlich, gibt es aber auch im Positiven. Der will uns ja hier helfen.
Manche Mitarbeiter hätten Osatnik nach den Interviews sogar gebeten, Pepper von ihnen zu grüßen.
Wie geht's dir?
Alles bestens. Danke der Nachfrage.
Der Mensch kann also Gefühle für einen Roboter entwickeln, vor allem wenn der menschliche Züge hat.
Das Gesicht macht schon was aus. Und dann blinzelt das Gesicht auch mal oder da ist noch eine Stimme dabei. Und je mehr von diesen Eigenschaften da sind, desto menschenähnlicher oder desto sozialer wird es dann. Aber es gibt einen Punkt, an dem wird es dann unheimlich. Das nennt sich Uncanny Valley, gruseliges Tal.
Ein realistischer Androide als Kollege, der genauso aussieht und arbeitet wie ein Mensch, das bleibt für die meisten also eine Horrorvorstellung. Davon sind die aktuellen Modelle aber ohnehin noch weit entfernt.
Es gab in Japan mal ein Hotel, das nur von Robotern betrieben wurde. Das wurde dann irgendwann wieder eingestellt, weil man gemerkt hat, okay, das hat so ohne Menschen ganz doch nicht so gut geklappt. Diese Befürchtung, ein Roboter kann jetzt eine ganze Person, einen Mitarbeitenden und den Job komplett ersetzen, das ist aktuell nicht realistisch. Also diese Dystopie sehe ich jetzt aktuell nicht.
Ja, das sagt Jonas Osatnik von der Uni Trier. Er hat dort eine Studie durchgeführt, wie humanoide Roboter bei ihren menschlichen Kollegen ankommen. Mit den Möglichkeiten, dem Potenzial humanoider Roboter hat sich auch das Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, kurz IPA in Stuttgart, in einer Studie auseinandergesetzt. Und darüber spreche ich mit dem Ingenieur Dr. Werner Kraus. Er leitet am IPA die Abteilung Roboter und Assistenzsysteme. Herr Kraus, Roboter wie Gina oder Pepper im Beitrag eben, die im Restaurant Essen zu Tischen transportieren oder als so eine Art wandelnde und sprechende Infotafel dienen, sind das so typische Aufgabenfelder von humanoiden Robotern?
Ja, in der Tat sind es typische Anwendungen.
Das sind jetzt nicht mal unbedingt humanoide Roboter, sondern quasi im Allgemeinen Service-Roboter, also sprich Roboter, die uns quasi im Berufsleben unterstützen. Und da zählt das Gastgewerbe definitiv auch mit dazu, weil wir eben überall auch über den demografischen Wandel einen Personalmangel erfahren.
Ja. Sie haben jetzt schon gesagt, also nicht nur unbedingt humanoide, sondern auch Service-Roboter. Was ist der Unterschied oder was definiert jetzt konkret einen humanoiden Roboter?
Es ist eigentlich eine Bauform, kann man sagen. Also ein humanoider Roboter ist eigentlich ein Roboter, der sich in seiner Bauform dem Menschen ähnelt. Der hat also in der Regel Arme, Hände, Beine, auch eine menschenähnliche Form. Und eben der Clou daran ist, dass er die KI, die künstliche Intelligenz, integriert, also intelligent wird und eben auch für verschiedenste Anwendungen einsetzbar ist, so wie der Mensch eben auch.
Warum ist es da möglicherweise tatsächlich auch wichtig für die Funktion, für die Aufgabe, dass so ein Roboter dann menschenähnlich aussieht oder Sprache imitieren kann oder sich auch menschenähnlich verhält?
Also der Reiz, der eigentlich darin besteht, ist, dass er quasi eine ganze Welt, also die wir quasi menschlich geschaffen haben, auch für Menschen ausgelegt ist. Also wir haben beispielsweise das Gepäck ist ausgelegt auf 32 Kilo, weil es gerade noch so ein Mensch handhaben kann. Die Pakete, aber auch Arbeitsplätze. Und die Idee und sagen wir, die Hoffnung ist, dass man dann humanoide Roboter quasi 1:1 an die Arbeitsplätze stellen kann, ohne dass man die Umgebung umbauen muss.
Wie verbreitet sind denn solche humanoiden Roboter oder solche Service-Roboter jetzt wie Gina oder Pepper schon? Sind das noch Einzelfälle oder kann man das schon als, sagen wir, etabliert bezeichnen?
Also die Service-Roboter, die sind eben quasi klassifiziert, sage ich mal, in Richtung Anwendungsdomänen. Also das sind zum Beispiel dann genau solche Chinas oder dann, also der Gina ist quasi der eigene Name, den das Restaurant dem gegeben hat. Ja. Dahinter steckt der Bellabot, das Produkt, das kommt vom chinesischen Hersteller Pudu. Und von den Robotern sind tatsächlich sehr viel im Einsatz in Restaurants. Und dieser Anwendungsfall ist auch, der kommt zum Fliegen. Dann gibt es quasi andere Gebiete im Bereich Reinigungsroboter. Man kennt die Staubsaugerroboter zu Hause, aber halt auch professionelle Reinigungsroboter, die Flughäfen reinigen oder Bahnsteige. Wir haben Melkroboter in der Landwirtschaft, andererseits dann aber auch Roboter, die OPs durchführen, also Stichwort Da Vinci für minimalinvasive Operationen, mobile Roboter in der Produktion. Und das sind jetzt alles, sag ich mal, Anwendungsgebiete, wo diese Roboter eigentlich nicht mehr wegzudenken sind. Also da gibt es schon, sind die Stückzahlen schon sehr groß. Wir sprechen da also über mehrere hunderttausend Roboter pro Jahr weltweit.
Wobei das ja zu großen Teilen dann eher nicht humanoide Roboter sind, sondern eben, nenn es mal als Überschrift vielleicht so Industrieroboter. Also die sind, da ist die Form oder die Bauform tatsächlich auch der Funktionen angepasst. Ist jetzt wurscht, ob die aussehen oder menschenähnlich aussehen.
Absolut, genau. Das sind noch also sehr spezifische Bauformen, die darauf angepasst sind. Humanoide Roboter, die stecken tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Da sind Prototypen unterwegs, zum Beispiel in Automobilfabriken bei BMW, Mercedes beispielsweise. Wir haben im April in China welche gesehen, die dann Halbmarathon gelaufen. Da waren 20 Stück am Start. Das heißt, da sind wir halt wirklich noch in einem sehr frühen Stadium, was quasi beinbasierte humanoide Roboter angeht.
Das Potenzial solcher humanoide Roboter haben Sie jetzt eben untersucht in der Studie. Wo würden Sie sagen, liegen da prinzipiell wichtige und gute Einsatzgebiete?
Also wir sehen eigentlich zwei Wege, wie die Technologie in den Markt kommen kann. Das eine könnte tatsächlich über den Haushalt sein. Dort sind die Stückzahlen natürlich extrem groß und man kann sich ja, so wie man sich einen Staubsaugerroboter leistet, sich vielleicht auch mal einen humanoiden Roboter leisten. Das wäre so die eine Domäne. Aber die Domäne, die wir jetzt reingeschaut haben, ist tatsächlich im Bereich Produktion und Logistik. Das heißt, in dem Bereich, wo quasi Maschinen bedient werden, Material von A nach B transportiert werden muss, Handwerkzeuge bedient wird, also sprich, wo ich in der Regel irgendwas produziere und dort nicht nur eine Schicht am Tag fahre, sondern vielleicht sogar 16 bis 24 Stunden pro Tag den Roboter dann auch betreiben kann.
Weil Sie Kosten, gerade dass man sich das leisten kann, gerade angesprochen haben, was für einen Bereich bewegen wir da im Moment noch? Ist das möglicherweise auch noch ein Hinderungsgrund, dass die relativ teuer sind oder wie viel kostet sowas?
Also wir haben jetzt gerade gestern einen humanoiden Roboter ausgepackt bei uns am Fraunhofer IPA. Ein Unitri G1 und der liegt bei 60.000 Euro.
Oh, ja.
Um mal so eine Größenordnung zu geben. Es gibt, sagen wir, spekulative Ideen, also auch wenn man Elon Musk hört, der sagt irgendwie so eher so 20.000 bis 30.000, was der kosten könnte, wo halt entsprechend die Stückzahlen, wenn die Stückzahlen da sind, sinkt der Preis. Andere werden aber auch deutlich teurer sein. Und wir werden halt mit dem Unitree voraussichtlich auch noch nicht so viele Anwendungsfälle erschlagen können, dass der jetzt einem die Wohnung aufräumt oder jetzt in der Produktion Mitarbeiter tatkräftig unterstützt.
Was glauben Sie da? Was ist Ihr Eindruck? Wann könnten humanoide Roboter tatsächlich so einen flächendeckenden Durchbruch schaffen?
Wir werden sehen, dass es wirklich in einzelnen Anwendungsdomänen ist. So wie, wie ich eben schon mal beschrieben habe, auch in der Service-Robotik ist es nicht flächendeckend, sondern wirklich sind einzelne Domänen, wie jetzt zum Beispiel im Restaurant oder dann in der Produktion. Wir sehen riesen Fortschritte im Moment, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz. Also wir haben jetzt einerseits das Thema der Mechatronik, also wie ich diesen Roboter baue, dass er überhaupt in der Lage ist, in der physischen Welt beispielsweise ein Bauteil zu greifen, es in eine Maschine einzulegen, dass er Türen öffnen kann oder dann auch ein Paket zu greifen, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dieser Roboter hat ja auch mit seinen Händen 20, 30 Motoren drin, Antriebe, die ich alle steuern muss, koordiniert. Ich habe die ganze Sensorikseite, die Sicherheitsseite und dafür brauche ich die künstliche Intelligenz. Dort haben wir Riesenfortschritte und wir gehen eigentlich schon davon aus, dass wir jetzt in 2-3 Jahren Robotern in größeren Stückzahlen dann auch in einzelnen Anwendungen sehen werden. Und der Tipp wäre halt tatsächlich, dass das im Bereich der Automobilproduktion passiert.
Sagt Dr. Werner Kraus, er ist der Leiter der Abteilung Roboter und Assistenzsysteme am Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, kurz IPA, in Stuttgart. Das IPA hat in einer Studie gerade das Potenzial humanoider Roboter untersucht. Also wie wir hören, wird auf uns zukommen, möglicherweise auch im Automobilbereich. Herr Kraus, vielen Dank.
Vielen Dank.